Stell dir doch bitte mal vor, am Montag fragt dich jemand, was war denn da am Sonntag, wo du immer in die Gemeinde gehst, in den Gottesdienst los? Und du sagst, ja, wir haben einen Gottesdienst gefeiert und da haben wir Abendmahl gefeiert und dann guckt er dich an und sagt, was ist denn das? Was ist ein Abendmahl? Hat er vielleicht noch nie gehört, vielleicht hat er Eucharistie oder andere, Herrenmahl, Mahl des Herrn, Tisch des Herrn. Es gibt auch noch mehrere Wörter dafür. Ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo wir als Christen viel mehr erklären müssen, was wir da eigentlich machen. Und ich habe echt überlegt bei diesem Titel, ich lege immer einen großen Wert darauf, dass die Bilder, mit denen wir bei YouTube und so weiter werben, dass die irgendwie ein Eyecatcher sind. Und was soll ich für einen Titel nehmen für eine Predigt übers Abendmahl? Es wird heute um eine Predigt übers Abendmahl gehen. Was feiern wir da? Warum war das unseren Gründervätern so wichtig, Hermann Heinrich Grafe und so weiter, dass sie dafür riskierten, sogar aus ihrer bisherigen Kirche rauszugehen und die Gemeinschaft mit Gleichgesinnten zu suchen, die die Wichtigkeit dieses Abendmahls so auch erkannt hatten. Und warum feiern wir Abendmahl zum Beispiel auch am Vormittag oder jetzt am Nachmittag und nennen es dann nicht Nachmittagsmahl? Ihr ahnt, worauf ich hinaus will. Kannst du das Abendmahl erklären? Überleg mal kurz. Kannst du jemandem das Abendmahl erklären? Nicht jetzt, was da passiert, sondern was es für einen Sinn macht, warum wir das machen. Und die anschließende Frage wäre für mich gleich auch, ist es dir wichtig? Und warum ist es dir wichtig? Kannst du das auch erklären, warum dir das Abendmahl, die Teilnahme an einem Gottesdienst, wo wir das Abendmahl feiern, wichtig ist? Oft gibt es ja sehr wichtige Diskussionen, wenn es um das Abendmahl geht, meistens aber weniger um den Sinn und Zweck des Abendmahls, sondern eher um die Form des Abendmahls, wie man das feiert. In meiner alten Gemeinde war das so, als ich kam, da wurde das Mahl durch die Reihen gereicht. Hier kam ich an, da wurde das Mahl gefeiert vorne in einem Halbkreis, wo es immer wieder spannend für mich war, wie beim zweiten oder dritten Anlauf es sich hier vorne drängt. Ihr wisst die Geschichte, wann gehe ich da nach vorne, um möglichst nicht zu eng zu stehen. In anderen Gemeinden wird es vielleicht ganz anders gefeiert. Auf unseren Pastorentagungen wird es die letzten Jahre häufig so gefeiert, dass man nach vorne gelaufen kommt. Hier vorne stehen ein paar und reichen denen, die in der langen Schlange stehen, das Abendmahl. Und viele Varianten noch mehr. Wir können da herzlich drüber diskutieren, über die Form des Abendmahls. Und ich habe sogar schon erlebt, dass über diese Diskussionen manchmal Menschen so sauer waren oder wenn das sich änderte, dass man das Mahl anders feierte, dass sie sogar nicht zum Mahl kamen. In einer Gemeinde erlebte ich das. Man änderte das durch die Reihen geben, auf nach vorne kommen, wenigstens ab und zu. Plötzlich waren manche im Abendmahl nicht da. Schwierige Geschichte, wenn man verstanden hat, worum es beim Mahl geht. Das werden wir heute kurz betrachten. Das Mahl zu schwänzen und nicht da zu sein, nur weil die Form vielleicht nicht die ist, die ich am liebsten habe, wir werden es kapieren nachher, warum das vielleicht suboptimal ist. Und meine Hoffnung ist, dass wenn wir verstehen, was wir da feiern, es auch wirklich mit ganzem Herzen feiern und sich Diskussionen über die Form des Mahls erledigen, weil wir alle es nicht mehr so feiern, wie Jesus es mit seinen Jüngern gefeiert hat, aber auch nicht mehr so feiern, wie die ersten Christen es gefeiert haben. Und das wird eine Frage sein, wie begann das? Das ist die Frage, wie deutet Jesus das auch mit den Worten, wie er das Abendmahl eingesetzt hat? Wie deuteten es die ersten Christen und wie lebten sie das? Wenn man sich die Geschichte des Abendmahls anschauen will, muss man eigentlich sehr weit ausholen. Im Bibelstarterkurs haben wir das vor einiger Zeit gemacht. Da haben wir uns das Passafest angeschaut. Diese Situation, die ihr im Alten Testament nachlesen könnt, wie das Volk Israel in Ägypten in der Gefangenschaft, in der Sklaverei war. Und ihr kennt aus dem Kindergottesdienst viele die Geschichte von den ganzen Plagen, die über das Volk kamen, weil der Pharao das Volk Israel nicht gehen lassen wollte. Und dann kommt eine fürchterliche Situation, wo der Racheengel Gottes durch das Land gehen wird und die ganze Erstgeburt muss sterben. Das klingt immer fürchterlich, wenn wir sowas lesen. Wir müssen allerdings uns erinnern, dass die Ägypter es mit den Israeliten vorher genauso getan hatten. Nicht umsonst war ja Mose versteckt worden vor ihnen. Das ist ein anderes Thema. Das Passa damals war ein Fest, Oder es war das erste Mal war vielleicht nicht ein Fest, es war eigentlich eher bedrückend. Ich finde das in den Filmen, die das darstellen, immer sehr schön dargestellt, wie so eine Dunkelheit über das Land kam. Aber da gab es Menschen, die Israeliten, die in Häusern sicher waren. In ihren Häusern waren sie sicher, weil sie nach der Anweisung Gottes ein fehlerloses Lamm geschlachtet hatten und dieses Mahl nach der genauen Anweisung, die Mose ihnen übermittelt hatte, feierten. Und das Blut dieses Lammes war über die Türpfosten gestrichen worden. Und an jedem Haus, wo dieses Blut an den Türpfosten gestrichen war, ging der Engel vorbei. Die Erstgeburt war sicher. Es musste niemand sterben. Nur bei den Ägyptern. Und darauf bezog sich dann das Passafest, dass die Juden bis auf wenige Ausnahmen in Phasen, wo sie diese Tradition vergessen hatten, dass die Juden bis heute feiern, ein besonderes, ein heiliges Mahl begangen in der Familie, genau noch nach den Riten, wie Moses sie das gelehrt hatte. Das Passamahl, der Auszug aus Ägypten, das ist die Grundlage für das, was wir heute feiern und was Jesus dann mit seinen Jüngern feierte. Ihr kennt alle aus der Ostergeschichte die Situation, dass Jesus mit seinen Jüngern in einem Raum zusammensaß und am Abend das Passa mit ihnen feierte. Aber plötzlich war da etwas anderes. Und zwar nicht nur, dass er ihnen vorher die Füße gewaschen hat, sondern auch, wie er das Ganze deutete. Wir kommen da noch drauf. Ich springe schon mal zu den ersten Christen. Ihr könnt es nachlesen in Apostelgeschichte 2, wo es um das Leben der ersten Christen geht, wie sie regelmäßig zusammenkommen, sich von den Aposteln unterweisen ließen, also Gottesdienst feierten, wenn wir das so formulieren wollen oder nennen wollen. Und dann lebten sie, heißt es dort, in enger Gemeinschaft und brachen das Brot miteinander und beteten. Sie brachen das Brot miteinander. Brotbrechen, auch ein Begriff für das Abendmahl. Sie feierten es regelmäßig. Manche Stellen lesen sich so, dass man fast denken muss, sie feierten es jeden Abend. Zumindest am Anfang. Es war ihnen extrem wichtig. Und eine ganz spannende Geschichte, die ihr nachlesen könnt, auch in 1. Korinther 11, ist ein Passus, wo Paulus über das richtige Verhalten bei der Feier des Abendmahls schreibt. In Vers 27 heißt es da, wer auf unwürdige Weise das Brot isst oder aus dem Becher des Herrn trinkt, muss wissen, er macht sich schuldig am Leib und Blut des Herrn. Auch da erfahren wir etwas von der Praxis der ersten Christen, wie sie dieses Mahl feierten und was für sie wichtig war. Es gab offensichtlich eine Art und Weise, es unwürdig zu feiern. Und ich glaube, über nur wenige Stellen in der Bibel gibt es so viele Falschauslegungen und Fantastereien wie über diese Frage, was unwürdig ist, am Mahl teilzunehmen. In Wirklichkeit geht es, wie in Vers 33 uns dann erklärt wird, um unwürdiges Verhalten im Sinne von die Gemeinschaft des Leibes Christi schädigen oder sie verlassen. Da gab es welche, die hatten die Freiheit, schon zeitig zu diesem Abendmahl, das vielmehr ein gemeinsames Essen war, zu kommen, und die putzten den Tisch schon leer. Und wenn die Sklaven und die einfachen Leute kamen und an diesem Mahl teilnehmen wollten, dann war der Tisch schon geputzt. Sie haben nicht gewartet, sie haben die Gemeinschaft des Leibes Christi zerstört mit ihrer Eigensucht. Sodass der Apostel ihnen rät, dann esst doch vorher bitte schon etwas, damit er nicht so hungrig hier ankommt und diese Gemeinschaft nicht stört. Also wenn man wegen der Form des Abendmahls nicht mehr am Abendmahl teilnimmt, das ist wirklich unwürdig. Und nicht das, was da oft hineingelesen wurde, dass der Sünder oder der mit irgendeiner Sünde noch zu kämpfen hat, nicht am Mahl teilnehmen muss. Oft habe ich das erlebt, dass Menschen sich fragten, kann ich denn am Mahl teilnehmen? Und sie hatten so eine Vorstellung von, ich kann nur am Mahl teilnehmen, wenn ich schon sündlos irgendwie lebe. Ja, da gab es früher so Situationen, wenn eine junge Frau schwanger war und der Junge, der sie geschwängert hatte, war aus der Gemeinde, wurde ihnen erstmal verboten, zum Abendmahl zu kommen. Ich habe so Situationen noch zu Beginn meines Dienstes erlebt und habe erlebt, wie die Menschen dann Hemmungen hatten, ne? Oder wie ältere Leute zu mir kamen und sagten, wie können die denn jetzt schon wieder am Mahl teilnehmen, nach dem, was da passiert ist, ne? Die gleichen Leute hatten wenig Probleme damit, wenn gehetzt und gemeckert wurde und vielleicht so die Gemeinschaft gestört wurde. Wer gehört ins Abendmahl? Eine wichtige Frage. Wer gehört ins Abendmahl? Der sündlos Lebende? Dann wäre das Abendmahl heute leer. Ins Abendmahl gehört der, der den Zuspruch der Vergebung Gottes braucht, der Vergebung Jesu braucht. Und jeder Sünder, jeder, der sich vielleicht in seinem Herzen martert darüber, was in seinem Leben wieder schiefgelaufen ist und wo er nicht rauskommt, der kann zum Mahl gehen und kann seine Schuld bekennen und weiß, dass er hier nochmal heute erlebt, dass Jesus ihm zuspricht, dir ist vergeben. Wir kommen gleich auf die Wirkung des Mahls nochmal. Ich glaube schon, dass es wichtig ist, wenn wir das Mahl feiern, sich gut zu prüfen und es nicht leichtfertig zu nehmen, wie man gelebt hat oder wie man lebt, insbesondere wenn es um Streit und Zank unter Geschwistern geht. Denn wenn es um den Leib Christi geht, der hier das Mahl zusammenfeiert, dann ist das ein wichtiges Thema, ob ich mit meinen Geschwistern auch im Frieden lebe. Für mich war das immer ein wichtiger Punkt. Auch so selber nochmal zu reflektieren, was habe ich eigentlich, was mich vielleicht noch ärgert, wo ich Zorn im Bauch habe, wo ich Ärger über jemanden im Bauch habe von den Geschwistern, dann ist es Zeit, vor dem Abendmahl nochmal zu Jesus zu kommen und zu sagen, bitte vergib mir meine Schuld. Und es ist Zeit, vielleicht diese Dinge auch mal auszuräumen, weil der Leib Christi hier das Mahl feiert. Aber nicht der Gedanke, in diesem Mahl ist nur der willkommen, der sündlos lebt. Gerade der Sünder braucht diesen Zuspruch der Vergebung. Das muss uns klar sein. Das Abendmahl ist für Menschen, die zu Jesus gehören. Und das Abendmahl ist für die, die diesen Zuspruch der Vergebung ganz neu nochmal erfahren wollen oder müssen. Und dazu habe ich so ein paar Thesen und dann ist die Predigt fast schon zu Ende. Das Abendmahl des Herrn ist, und das erste ist, Auftrag Jesu. In Lukas 22, Vers 19 sagt Jesus, tut das zur Erinnerung an mich. Wir feiern im Auftrag von Jesus ein Erinnerungsmahl. Er möchte, dass wir uns an ihn erinnern, gerade hier im Abendmahl. Er möchte, dass wir uns erinnern an den, der für uns gestorben ist, an den, dessen Blut uns reingewaschen hat von aller Schuld. Dieses Bild, dass Christus gestorben ist für uns, dass er gestorben ist, wo wir eigentlich hätten sterben müssen, weil wir vor dem heiligen Gott mit unserer Sünde nicht bestehen können. Und statt uns stirbt da Christus, das Lamm Gottes, wie er in Anlehnung an das Alte Testament genannt wird, der, der sündlos war, trägt die Schuld, stirbt für uns. Das ist das Bild. Und Jesus hat gesagt, feiert das in Erinnerung. Und weil es wichtig ist, dieser Gnade sich immer wieder neu zu vergewissern. Der Gnade und der Vergebung unseres Gottes sich zu vergewissern. Ein ganz wichtiger Punkt. Dieser Becher steht für den neuen Bund, den Gott mit den Menschen schließt, heißt es da. So deutet Jesus dieses Mahl, das er mit den Jüngern feierte. Dieser Becher steht für einen neuen Bund, den Gott mit den Menschen schließt. Christus ist ein neuer Bund Gottes. Ein Bund ist ein Testament. Ihr kennt das Alte Testament, Neues Testament. Der neue Bund ist der, den Gott uns in seinem Sohn Jesus Christus anbietet. Ein Bund ist wie ein Versprechen Gottes, ein Vertrag. Er sagt, wenn du an meinen Sohn glaubst und glaubst, dass er für dich gestorben ist, dann spielen deine Sünden für mich keine Rolle mehr, sie sind dir vergeben. Das ist der Bund. Du hast den Vertrag in der Tasche. Jesus sagt, du wirst leben, selbst wenn du einmal sterben wirst. Und alle Schuld ist weg, weil Christus sie getragen hat, der, der sündlos war. Ein Bund, ein Versprechen. Und bevor ich den dritten Punkt ausführe, muss ich eigentlich kurz mal ausholen zum Thema Sakrament, weil sonst kann man meine Ausführung gleich vielleicht missverstehen. Wisst ihr, was ein Sakrament ist? Habt ihr schon mal gehört? Katholische Kirche hat 7 Sakramente. Ich zähle jetzt nicht alle auf. Evangelische Kirche 2 Sakramente. Wölche, Taufe und Abendmahl. Aha, das Abendmahl ist ein Sakrament. Was heißt das? Kleiner Exkurs. Es ist etwas, das Jesus eingesetzt hat und dem auf übernatürliche Weise die Gnade Gottes innewohnt. Wegen dieses Sakramentsdenkens tauft auch die evangelische Kirche Kinder und man wendet ihnen die Gnade Gottes in der Taufe zu, auch wenn sie noch gar nicht selber glauben können. Ihr wisst, dass wir Evangeliker das in der Regel anders sehen. Aber es auch anerkennen, wenn jemand das so für sich glaubt und in der Konfirmation es angenommen hat. Das Sakrament also als etwas, das auf übernatürliche Weise Gnade Gottes zuwendet. Ein äußeres Geschehen, das im Menschen innerlich etwas bewirkt. Warum sage ich das? Weil meine nächste Ausführung vielleicht dazu führen könnte, dass man denkt, da hat der erste FEG-Pastor jetzt plötzlich ein Sakramentsverständnis. Ich habe einen Gedanken, den wollte ich nicht weglassen hier. Diesen Gedanken, dass Jesus uns mit dem Mahl etwas schenkt, wo wir auch leiblich erfahren, was er uns schenkt. Was sind die zwei Gelegenheiten, wo auch wir FEGler erfahren, körperlich erfahren, dass da etwas an uns geschieht? Ist es nicht gerade die Taufe, wo wir das Wasser spüren? Ist es nicht gerade das Abendmahl, wo wir den Wein und das Brot spüren? Und ich glaube, dass das, ohne dass das gleich ein Sakramentsverständnis sein muss, das ist nichts Magisches. Das ist nach unserer Überzeugung eine Erinnerung, ein Symbol, aber trotzdem wichtig. Es gibt Menschen, denen reicht das, wenn sie immer wieder hören, dass Jesus für sie ist. Denen reicht das, wenn sie hören, dass ihnen vergeben wurde. Aber manchen Menschen merke ich immer wieder, es ist extrem wichtig, sich an ihre Taufe zu erinnern, wie sie untergetaucht wurden. Das zu spüren, wie ihnen die Hände aufgelegt wurden bei der Krankensegnung. Oder wie das Brot zwischen den Zähnen zermahlen wird. Wie man den Wein, den Traubensaft im Mund spürt. Ich glaube, das ist etwas, ohne dass das gleich ein Sakrament ist, das hat etwas für mich, das ist mehr als nur Erinnerung. Das ist ein Geschenk, so wie es ein Geschenk ist, dass wenn jemand mir sagt, ich hab dich lieb, dass meine Frau mich auch drückt und mir nicht nur aus 20 Meter Entfernung sagt, ich hab dich lieb. Wir spüren es gerne körperlich, was wir auch vom Kopf her oder vom Hören her gesagt bekommen oder wissen. Ein Geschenk Jesu, die leibliche Erfahrung seiner Nähe, das ist für mich auch das Abendmahl. Und es ist nicht zuletzt auch die Aufforderung, ich habe vorhin dazu was gesagt, zur Versöhnung, denn es ist gelebte Gemeinschaft. Das Abendmahl ist gelebte Gemeinschaft, Leib Christi. Die Gemeinde ist der Leib Christi, ist das Bild im Neuen Testament. Und deshalb ist es nicht egal, ob wir Abendmahl feiern oder nicht. Wenn das so wichtig ist und wenn Jesus uns das aufgetragen hat, als Erinnerungsmahl, als Vergegenwärtigung seiner Gnade, als leiblich erfahrbares Geschehen, und wenn das so den Glauben stärken kann und soll, wie Jesus sich das gedacht hat, dann ist das was Entscheidendes für den Montag, für den Dienstag, für den Mittwoch, für den Donnerstag, für den Freitag, für den Samstag. Und da ist es fast schade, dass wir das nur einmal im Monat feiern. Ich freue mich über die Alten aus unserer Gemeinde, die zum Teil mich anrufen und sagen, ich kann nicht mehr kommen zum Abendmahl, aber ich möchte, dass du mir das Abendmahl zeigst. Ich freue mich über die Alten aus unserer Gemeinde, die zum Teil mich anrufen und sagen, ich kann nicht mehr kommen zum Abendmahl, aber ich möchte, dass du mir das Abendmahl zu Hause sagen. Ich kann nicht mehr kommen zum Abendmahl, aber ich möchte, dass du mir das Abendmahl zu Hause reichst. Denn ich spüre da etwas von der Sehnsucht, das körperlich zu spüren, das zu erfahren, diesen Segen des Mahls zugesprochen zu bekommen. Das machen nicht alle, das ist interessant. Und es sind auch nicht immer alle da, wenn Abendmahl gefeiert wird. Und ich führe gar keine Strichliste, aber ich dachte so analog zu Paulus, der sich mal beschwert darüber, dass es nicht gut ist, dass die Sitte eingerissen war, dass viele im Gottesdienst fehlten. Ich glaube auch, dass es nicht gut ist, wenn die Sitte einreißt, dass wir als Christen nicht regelmäßig das Abendmahl feiern. Da sage ich nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern mit den Händen, die dich einladen. Jesus lädt dich ein. Er will deinen Glauben stärken. Er will trotz allem Scheitern in deinem Leben, trotz der Sünde, die dich vielleicht nicht loslässt und dich immer wieder quält, dir seine Vergebung zu sprechen. Er will dich stärken für den Alltag, der vor dir steht. Lass dich einladen zu diesem Mahl. Nicht nur heute, immer wieder. Mach es dir nochmal bewusst. Jesus will dir helfen und dich ausrüsten. Das ist nicht einfach nur eine fromme Tradition. Das ist ein Kernelement meines Glaubens. Abendmahl feiern. Amen.